Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Einige Raketen sind gestern mitten im Zentrum von Kiew eingeschlagen. Russland hat seine Angriffe nach dem Wochenende auf das gesamte Land massiv ausgeweitet. Und viele Menschen mussten sich in der Hauptstadt gestern in Sicherheit bringen. Und wir fragen uns, wie ist die Stimmung am Tag nach diesen schweren Angriffen in Kiew?
Die allermeisten sagen, es ist die ganze Zeit gefährlich. Es gibt keinen sicheren Ort in der Ukraine seit dem 24. Februar.
Das sagt unser Korrespondent Wassili Golod, der für uns aus Kiew berichtet. Und mit ihm sprechen wir über die Situation heute vor Ort. Und dieser anhaltende Krieg, der führt dazu, dass weiterhin viele Menschen aus der Ukraine auch in Deutschland Schutz suchen und dass viele Kommunen an ihre Grenzen stoßen. Und deshalb ganze Veranstaltungshallen zu geflüchteten Unterkünften umfunktionieren. So wie in Emden in Niedersachsen.
Mittlerweile haben wir die Nordseehalle voll in Gebrauch und die Veranstaltungen sind zunächst jetzt erstmal bis zum 31.12. perspektivisch aber auf jeden Fall bis zum 31.03.23 abgesagt. Mit all dem Verdruss und der Arbeit, die dahinter steckt.
Das sagt Stadtrat Volker Grendel. Der Bund hat heute mehr Unterstützung zugesichert und ob diese Hilfszusagen ausreichen, auch das ist eins unserer Themen heute hier. Am Dienstag, dem 11. Oktober, ich bin Rahel Klein. Ich finde es schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Es war der schwerste Angriff seit Wochen und Monaten auf die Hauptstadt Kiew. 45 Gebäude, 5 kritische Infrastrukturen, ein Kindergarten, mehrere Schulen sind bei den russischen Angriffen gestern zerstört worden. Gestern Abend hat Bürgermeister Vitali Klitschko im ZDF Folgendes gesagt.
Die Situation ist weiter gefährlich. Wir leben in dem Krieg und deswegen ständig hören wir einen Luftangriffalarm. Und deswegen jeder Anwohner weiß genau Bescheid, Regeln. Die müssen sofort, wenn die hören den Alarm, die müssen in den Bunker.
Wie die Lage heute in Kiew ist, darüber habe ich mit Wassili Golod gesprochen. Er berichtet für die ARD aus Kiew. Wassili, ist es heute in Kiew ruhig geblieben?
Es hat den ganzen Vormittag über wieder Luftalarm gegeben, mehr als 5 Stunden lang. Und zwar nicht nur in Kiew, sondern in der gesamten Ukraine. Wir wissen von den Behörden, dass über der Region Kiew mehrere Raketen durch die Luftabwehr abgefangen wurden. Wir wissen aber auch, dass Städte wie Saporischschja beispielsweise getroffen wurden. Also der großflächige Angriff auch auf Städte wie Lviv im Westen, der dauert an.
Konnten die Menschen dann heute in Kiew denn in ihre Wohnungen zurück oder sind die dann weiterhin in den Bunkern oder auch U-Bahn-Stationen geblieben, wenn es ja auch viel Luftalarm gegeben hat?
Wir waren heute tatsächlich an einem der Gebäude, an einem Wohnhaus, das gestern auch getroffen wurde, ganz in der Nähe des Kiewer Bahnhofs, haben uns einen Überblick verschafft und wurden sogar mitgenommen in eine der betroffenen Wohnungen von Daria. Die stand gestern in der Küche, als die Rakete eingeschlagen ist, wurde dann durch den gesamten Flur gewirbelt, hat sich zum Glück nur im Gesicht verletzt, das wurde genäht, ihre Augenbraue. Und die hat gesagt, das Wichtigste für mich war erstmal meine Katze zu finden, weil ich wusste nicht, wo die war. War zum Glück nur in der Nachbarwohnung. Das heißt, sie hat jetzt ihre Katze und versucht, die Wohnung aufzuräumen. Aber aufräumen ist völlig untertrieben. Die Küche, in der sie eigentlich frühstücken wollte, ist völlig zerstört. Und das gilt auch für die anderen Räume. Aber sie sagt, das Wichtigste ist, dass sie und ihre Tochter am Leben geblieben sind. Und alles andere, das kriegen die schon wieder hin.
Wie sieht's mit den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern in Kiew dann aus? Haben die sich weiterhin in Sicherheit gebracht oder wo haben die sich aufgehalten? Weißt du was darüber?
Ganz unterschiedlich. Also es ist ganz klar ersichtlich, dass viel weniger Menschen auf den Straßen unterwegs sind. In den vergangenen Wochen war es ja schon auch so, dass die wenigsten auf den Luftalarm noch geachtet haben, auch im Restaurant, im Café sitzen geblieben sind. Das ist seit dem gestrigen Tag anders, nach diesen Einschlägen in der Hauptstadt. Heute waren viel mehr Menschen unten beispielsweise in der U-Bahn oder auch in anderen Schutzmöglichkeiten, wenn sie dann in der Stadt unterwegs waren. Also es ist ganz klar ein verändertes Stadtbild, ja.
Wie nimmst du oder inwieweit kannst du was über die Stimmung jetzt sagen? Es war ja wirklich monatelang relativ ruhig, zumindest keine schweren Angriffe direkt im Zentrum von Kiew. Wie hat sich die Stimmung bei den Menschen jetzt verändert?
Die Menschen sind daran gewöhnt, dass es immer wieder Angriffe gibt. Ja, das war jetzt länger nicht so, aber sie verfolgen natürlich auch, wie es in anderen Städten ist. Und sie wissen, dass Kharkiv immer wieder heftig getroffen wird. Die haben teilweise Freunde in Städten wie Dnipro, was auch immer wieder total viel abbekommt. Insofern ist das jetzt nichts Neues für die Menschen. Es ist kein Schock, sondern es ist einfach nur der Beleg dafür, dass der brutale russische Angriffskrieg unvermindert weitergeht. Und das Einzige, was zunimmt, ist die Wut gegen Russland, die Wut gegen diesen unverständlichen Krieg und die Sicherheit und das Selbstbewusstsein, das höre ich hier von allen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen wird.
Wie blicken die Menschen jetzt auf die kommenden Wochen? Glaubst du, dass da viele jetzt doch auch überlegen, Kiew zu verlassen, weil es einfach auch gefährlicher wieder werden könnte?
Also die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, von denen kann ich das nicht sagen. Die allermeisten sagen, es ist die ganze Zeit gefährlich. Es gibt keinen sicheren Ort in der Ukraine seit dem 24. Februar. Sie sagen eher, sie hoffen, dass der Westen endlich mal mehr macht, dass mehr militärische Unterstützung kommt, dass endlich schärfere Sanktionen gegen Russland kommen, die aus ukrainischer Sicht noch bei weitem nicht ausgeschöpft sind und dass jetzt vor allem auch nicht nur über Luftabwehr geredet wird, über Flugabwehr, sondern dass diese Systeme endlich auch in der Ukraine ankommen.
Wassili, dann ganz vielen Dank für deine Berichte und pass weiter gut auf dich auf.
Dankeschön.
Wassili Golod war das, über die Lage in der ukrainischen Hauptstadt Kiew am Tag nach den erneuten schweren Angriffen auf die Stadt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es sind viele Menschen, die im Moment in Deutschland Schutz suchen. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges rund 1 Million Menschen aus der Ukraine. Und es kommen ja auch Menschen aus anderen Kriegsländern, Afghanistan, Syrien zum Beispiel. Und viele Städte und Gemeinden kommen da gerade an ihre Grenzen.
Wir haben die ersten Landesgemeinden, die Turnhallen angemietet haben. Wir haben, um es ganz konkret von meiner Stadt zu sagen, 2 Zeltstädte präpariert. In Dresden ist eine Messehalle gemietet. Das heißt, die Situation insgesamt der geflüchteten Menschen hat eine Größenordnung erreicht, die sehr wohl vergleichbar ist mit den Jahren 15 und 16.
Ja, das hat Burkhard Jung heute gesagt. Er ist Vizepräsident des Deutschen Städtetages und er war heute dabei, als Innenministerin Nancy Faeser nach dem Flüchtlingsgipfel erklärt hat, wie der Bund den Kommunen helfen will. Ob diese Hilfe ausreicht, darüber habe ich mit Volker Grendel gesprochen. Er ist Stadtrat in Emden, einer 50.000 Einwohnerstadt in Niedersachsen und da zuständig für die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten. Und ich wollte von Herrn Grendel wissen, wie viele Geflüchtete aus der Ukraine denn in Emden überhaupt Schutz gesucht haben bisher.
Tatsächlich sind es 800 Personen aus der Ukraine. Tatsächlich ist aber die Aufnahmequote im letzten Jahr insgesamt 975 Personen gewesen. Das heißt, wir haben auch noch aus anderen Nationalitäten Zuweisungen bekommen, die ja auch untergebracht werden müssen.
Wie kommen Sie in Emden gerade mit der Unterbringung der Geflüchteten klar? Sind Sie da an Ihren Grenzen oder läuft es ganz gut?
Wir sind eigentlich schon an unseren Grenzen. Wir haben sie, wenn man so will, auch schon ein bisschen überschritten. Wir haben auch 15, 16 schon ein dezentrales Unterbringungskonzept verfolgt. Das heißt, wir haben in der Regel ein Ankunftszentrum, wo die Leute erstmal aufgenommen werden, wo die Formalitäten erledigt werden. Und von dort aus werden die Personen dann nach circa 3 Wochen in dezentrale Wohnungen gebracht und dort auch begleitet. Das konnten wir im Spätsommer nicht mehr aufrechterhalten, weil die Zuweisungsraten gestiegen sind, sodass wir nicht mehr adäquat Wohnraum anbieten konnten. Der Wohnmarkt ist eigentlich erschöpft, insbesondere in dem Segment dieser Wohnungen. Und das führt dazu, dass wir am Ende Entscheidungen treffen müssen, die im Grunde genommen auch die eigene Bürgerschaft belasten.
Was heißt das? Was für konkrete Entscheidungen mussten Sie da treffen?
Also es ist so, wenn man dann am Ende mit dem dezentralen Unterbringungskonzept nicht mehr weiterkommt, muss man versuchen, Gemeinschaftsunterkünfte einzurichten. Gemeinschaftsunterkünfte bedeutet aber auch, die Essensversorgung muss extern sichergestellt werden. Die Unterbringungsmöglichkeiten müssen geschaffen werden. Es muss eine soziale Betreuung da sein. Es muss ein Sicherheitsdienst da sein. Es muss ein Gewaltschutzkonzept vorhanden sein. Und das heißt, das Ganze lohnt sich eigentlich nur, wenn man dann auch in Immobilien geht, die eine bestimmte Größe haben, wo ich dann auch entsprechend viele Personen unterbringen kann und nicht, dass ich im Grunde genommen nach 2 Wochen schon wieder weitersuchen muss und die nächste Unterkunft eröffnen muss mit denselben Problemlagen. Wir haben also alle freien Immobilien in Emden im Grunde genommen sondiert und haben nach Größe, nach Möglichkeit der Versorgung, nach Brandschutz, Baurecht, Barrierefreiheit, aber eben auch nach Eingriff in den Lebensalltag der Bürgerin und finanziellen Auswirkungen sondiert. und sind dann am Ende zu der schmerzhaften Entscheidung gekommen, dass wir unsere Veranstaltungshalle, die Nordseehalle, als Gemeinschaftsunterkunft nutzen müssen.
Das heißt, die Nordseehalle wird jetzt dann im Herbst, Winter für Geflüchtete genutzt und die ganzen Veranstaltungen, die da eigentlich stattfinden sollten, die sind jetzt erstmal alle abgesagt.
Ja, wir haben einen weichen Übergang gemacht. Wir haben versucht, so viele wie möglich der Veranstaltungen, die schon sehr weit im Verkauf waren, noch stattfinden zu lassen. Haben zunächst erst das letzte Hallendrittel benutzt, aber mittlerweile haben wir die Nordseehalle voll in Gebrauch und die Veranstaltungen sind zunächst jetzt erstmal bis zum 31.12. perspektivisch, aber auf jeden Fall bis zum 31.03.23 abgesagt oder werden abgesagt, umgelegt. Mit all dem Verdruss und der Arbeit, die dahinter steckt, insbesondere, weil unsere Veranstaltungsabteilung natürlich nach Corona gerade erst wieder am Start war.
Ja, Stichwort Verdruss. Wie haben denn die Bürgerinnen und Bürger aus Emden darauf reagiert? Hatten die Verständnis oder sind die eher wütend?
Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Ich denke, wir haben versucht, das so gut es geht über die Medien auch zu erklären, unsere Entscheidungsgründe darzulegen. Ich denke, das ist von einem Teil der Bevölkerung auch verstanden worden, denn Alternativen heißt ja auch Eingriff in Sporthallen, die schulgenutzt sind, wo Vereinssport stattfindet. Damit sind dann ja auch Verdrängungen verbunden. Und das bedeutet ja im Grunde genommen auch einen Eingriff. Und ich glaube, die eine Teil der Bevölkerung konnte unsere Entscheidung nachvollziehen. Natürlich gibt es auch Teile der Bevölkerung, die grundsätzlich sagen, warum muss das überhaupt passieren? Warum muss die Stadt, warum muss der Staat so viele Menschen aufnehmen?
Jetzt hat es ja einen Flüchtlingsgipfel gegeben. Innenministerin Nancy Faeser hat angekündigt, dass es eine digitale Plattform geben soll, um die Hilfe besser zu koordinieren. Und der Bund will noch mehr Immobilien für die Unterbringung zur Verfügung stellen. Reicht das aus Ihrer Sicht aus?
Ich glaube, das wird nicht ausreichen. Die meisten Kommunen sind im Rahmen ihrer Unterbringungskapazitäten. Das heißt, Eingriffe in weitere kommunale Einrichtungen, ob das nun Sporthallen sind oder Dorfgemeinschaftsheuer, sind unausweichlich. Und das wiederum führt natürlich mittelfristig dazu, dass der soziale Frieden gefährdet ist. Des Weiteren ist auch der Eingriff in den Wohnungsmarkt ja nicht unproblematisch, weil sie ja andere Gruppen, die auch sich aus diesen Wohnraumsegmenten versorgen, im Grunde genommen von diesen Möglichkeiten abschneiden. Und nicht bei allen ist Verständnis sozusagen für solche Maßnahmen da. Tatsächlich müsste Bund und Land Unterbringungskapazitäten in einem Niveau schaffen, dass die Zuweisungen, die die Kommunen bekommen, überhaupt noch bewältigbar sind.
Das sagt Volker Grendel, Stadtrat in Emden in Niedersachsen, über die Unterbringung der Geflüchteten in seiner Stadt und was er sich vom Bund an zusätzlicher Hilfe erhofft.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bei uns hier im Sender am Snackautomaten hatte ich heute noch Glück. Da gab es noch genug Schokoriegel und auch andere Süßigkeiten im Angebot. Aber in vielen Supermarktregalen bleibt gerade vieles leer. Viele bekannte Marken gibt es einfach nicht. Und das betrifft auch nicht nur Schokoriegel, sondern auch andere Produkte werden knapp. Die Hintergründe hat jetzt Julia Dehmann aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Julia, warum sind denn so viele Produkte auf einmal gerade betroffen?
Ja, dahinter steckt ein Schokoriegelhersteller, nämlich Mars. Der stellt nämlich nicht nur diesen Schokoriegel her mit dem gleichen Namen, sondern auch noch die anderen üblichen aus der Palette, die du heute vielleicht auch in dem Süßigkeitenautomaten noch gesehen hast. Und der vertreibt auch sogar Tiernahrung, zum Beispiel Katzenfutter von Whiskers, außerdem Nudelfertiggerichte der Marke Miracoli oder Reis der Marke Benz und Kaugummis zum Beispiel von Airwaves. Insgesamt sind das um die 300 verschiedene Produkte. Das ist also eine ganze Menge, die da fehlt.
Ja, mir war auch überhaupt nicht klar, dass Mars für diese ganzen Produkte irgendwie zuständig ist. Was ist denn der Grund dafür, dass es keinen Nachschub von den Produkten gerade gibt vielerorts?
Ja, im Endeffekt Geld. Mars sagt, wir brauchen oder wollen mehr Geld für die Waren haben, denn wir haben höhere Produktionskosten und Lieferkosten wegen der erhöhten Strom-, Gas- und Benzinpreise. Und die Supermärkte sagen, wir haben aber auch erhöhte Kosten und die Endverbrauchenden, die haben natürlich auch erhöhte Lebenserhaltungskosten. Und deshalb können die Supermärkte die hohen Preise nicht komplett an uns Kunden und Kundinnen weitergeben, aber wollen ja auch selber kein schlechtes Geschäft machen, denn höhere Preise gleich schlechteres Geschäft.
Ja, das klingt jetzt nach einem klassischen Putt, würde ich sagen.
Ja, ist es auch so ein bisschen. Ne? Dass Preise erhöht werden, das ist ja leider normal. Aktuell bekommen alle Industrie und auch wir natürlich als EndverbraucherInnen das ja ziemlich heftig zu spüren wegen der gestiegenen Energiepreise. Aber normalerweise verhandeln Handelsunternehmen, also zum Beispiel Supermärkte, mit den Herstellern der Produkte, die sie verkaufen, dann über Preise in den sogenannten Jahresgesprächen. Und bei diesen Gesprächen ist es eigentlich so, dass die Handelsunternehmen am längeren Hebel sitzen. Ein schwierig wird das, wenn man ja so machtvolle Unternehmen wie zum Beispiel Mars am anderen Ende des Tisches oder des Hebels dann sitzen hat. Denn die haben natürlich auch einen großen Hebel. Die haben ein riesen Produktsortiment, das sie einfach mal nicht an die Handelsunternehmen liefern, die nicht bereit sind, den gewünschten Preis zu zahlen. Und genau das passiert hier gerade.
Okay, das heißt, Mars sagt, wir liefern jetzt einfach keine Produkte mehr an euch, bis ihr bereit seid, den Preis, den wir fordern, zu zahlen.
Genau. Und das zieht sich schon seit mehreren Monaten. Das sieht man natürlich dann erst verzögert in den Supermarktregalen. Es gibt ja meist noch ein paar Lagerbestände. Aber so langsam wird es eben sichtbar. Natürlich muss man auch dazu sagen, die Gründe, die der Lebensmittelhersteller anführt, die sind ja jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen. Auch die Supermärkte, die finden das nachvollziehbar. Aber es hat eben Grenzen. Und so ein Lieferstopp, das ist ja schon ein Machtinstrument. Die Supermärkte, die haben aber mit provokanten Werbekampagnen und Ersatzartikeln anderer oder eigener Marken natürlich auch Möglichkeiten zum Verhandeln. Es ist also für beide Seiten nicht leicht und es ist aktuell auch nicht abzusehen, ob die beiden Verhandlungspartner sich da bald einig werden.
Wer Schokoriegel, einer der bekanntesten Marken, sucht, könnte momentan vor leeren Regalen stehen. Der Grund: Lieferstopps seitens der Lebensmittelhersteller, die höhere Preise verlangen. Julia Demmern aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten hatte die Infos dazu.
Deutschlandfunk Nova Update.
Die Corona-Zahlen, die steigen seit einigen Wochen ja wieder. Wir sind in der erwarteten Herbstwelle. Nur Maßnahmen gibt es im Gegensatz zu früher ja kaum noch in Deutschland. Was erwartet uns da also coronatechnisch im Herbst und Winter noch? Die Physikerin Viola Priesemann und andere Forschende haben sich verschiedene Szenarien angeschaut, wie es weitergehen könnte. Und mit ihr habe ich über diese Szenarien gesprochen. Frau Priesemann, gehen wir doch vielleicht mal diese Szenarien durch, wie es weitergehen könnte. Also das erste ist ja, es gibt in nächster Zeit erstmal keine neue Virusvariante, also Omikron bleibt dominant. Was würde das dann bedeuten für den Verlauf?
Wenn Omikron dominant bleibt, haben wir immer noch den Saisonalitätseffekt und es gibt immer noch eine Reihe Personen, die sich noch nicht infiziert haben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Inzidenzen weiter steigen. Möglicherweise, ganz genau ist das immer schwer abzuschätzen, so in die Größenordnung von den Inzidenzen, die wir auch in der letzten Winterwelle gesehen haben. Hinzu kommt noch eine Influenza-Welle. Das heißt, mit diesen hohen Inzidenzen von Covid und hohen Influenza-Inzidenzen sehen wir dann natürlich einen massiven Personalausfall. Und das ist richtig der Engpass, mit dem wir Probleme bekommen werden.
Was sagen denn Szenarien 2 und 3? Da gehen Sie ja von einer neuen Virusvariante aus, die sich durchsetzen würde in diesen Szenarien.
Im Szenario 2 gehen wir davon aus, dass es eine Variante gibt, die nochmal deutlich ansteckender wird, zum Beispiel, weil sie einen Immune Escape hat. Und es gibt auch aktuell eine ganze Reihe, ich sag mal, Kandidaten dafür. Allerdings hat sich davon bisher noch keine stark durchgesetzt. Also in diesem Szenario werden die Inzidenzen halt nochmal deutlich höher. Und die Personalproblematik zieht dann auch nochmal mehr an. Wenn Personen dann vorsichtiger werden, was man sehr hofft, dann wirkt sich das, ich sage mal, positiv natürlich auf die Inzidenz aus und auch auf die Influenza. Das heißt, im Zweifel sehen diese Szenarien gar nicht viel Ärger aus. Ganz wichtig ist dann für das Szenario 3, dass wenn es dann vermehrt zu schweren Verläufen wieder kommt, also wenn wieder mehr Personen auch wegen Covid ins Krankenhaus kommen, dann haben wir beides. Dann haben wir die hohe Belastung wegen Personalausfall und wir haben die hohe Belastung durch nochmal zusätzliche Patienten und Patientinnen. Das sind jetzt drei Extremszenarien in gewisser Weise. Die Realität kann natürlich auch überall dazwischen liegen.
Ich wollte gerade fragen, kann man sagen, welches dieser Szenarien am wahrscheinlichsten ist oder ist das noch völlig unklar?
Wir haben das im Detail diskutiert und haben uns entschieden zu sagen, wir wissen nicht, welches dieser Szenarien am wahrscheinlichsten ist. Aktuell sieht es so aus, dass wir noch bei, ich sag mal, der alten Omikron-Variante sind, auch wenn wir eine Reihe Kandidaten für neue, also sag ich mal, für Szenario 2 sehen. Also aktuell sind wir noch in dem optimistischen Szenario, aber wir beobachten es sehr, sehr genau und auch gerade die steigenden Fallzahlen und die Entwicklung von einigen dieser Variantenkandidaten beobachten wir, wie gesagt, sehr genau.
Ich habe am Anfang schon gesagt, es gibt im Moment ja im Gegensatz zu auch vielen früheren Wellen kaum noch Maßnahmen in Deutschland. Mit Blick auf diese Szenarien, bräuchte es doch vielleicht dann nochmal schärfere Maßnahmen? Und wenn ja, welche?
Das eine ist, dass viele Personen ja inzwischen relativ gut wissen, wie sie sich schützen können, wenn sie das wollen und wie sie auch dazu beitragen können, dass die Belastung fürs Personal, nicht nur im Krankenhaus, sondern auch in der kritischen Infrastruktur und in allen anderen Orten, dass das geringer wird. Dazu gehört Masken tragen, was ja doch relativ viel, zumindest in meiner Region, gemacht wird. Und dazu gehört zum Teil auch, was wir zurzeit als Isolationspflicht haben. Die Isolationspflicht sagt ja, eine Person mit einem positiven Test, die dann möglicherweise ansteckend ist, sollte sich isolieren, damit sich das nicht weiter ausbreitet. Man könnte das als Einschränkung sehen. Man könnte das aber eben auch als Freiheit sehen und als Möglichkeit, sich selbst zu schonen und seine Kollegen und Kolleginnen auf der Arbeit nicht anzustecken, damit der Personalausfall in einer einzelnen Abteilung nicht so arg um sich greift.
Sie sind ja auch Mitglied im Covid-19-ExpertInnenrat der Bundesregierung, zählen sich auf Twitter zumindest, ich glaube auch ein bisschen ironisch gemeint, ja eher zur Panikfraktion. Wie optimistisch sind Sie aber vielleicht gerade oder auch wie alarmiert mit Blick auf diese Szenarien, um das vielleicht nochmal zum Schluss zusammenzufassen?
Ich bin in diese Panikfraktion reingesetzt worden, zähle ich mich dazu. Ich habe, bis wir die Impfung hatten, gesagt, wir brauchen niedrige Fallzahlen. Und das ist ein Konsens über die Fachbereiche hinweg gewesen, dass niedrige Fallzahlen dort nur Vorteile haben. Einfach weil wir keinen relevanten Beitrag zu einer Herdenimmunität erreichen konnten, bevor wir eine Impfung hatten. Jetzt, wo Personen geimpft sind, die Immunität viel, viel besser ist, als sie vorher war, ist eine andere Güterabwägung möglich. Und die Gesellschaft hat sich darauf geeinigt, sag mal, die Krankenhauskapazität dort als Limit zu wählen. Ab dem Punkt, und das ist ja jetzt im Prinzip schon seit einem Jahr, ist die Güterabwägung eine ganz andere. Insofern Panikfraktion kann man so oder so sehen. Mhm. Bin ich optimistisch oder nicht? Ich bin in dem Sinne optimistisch, als dass der Immunitätsschutz der Bevölkerung wesentlich besser ist als letztes Jahr. Das heißt, für die meisten Personen ist das Risiko so gering, wie es im Prinzip nur sein kann. Die Personen sind geimpft und im Zweifel jetzt auch schon mal infiziert gewesen. Für die Belastung im Gesundheitssystem ist es natürlich massiv. Die sind jetzt im dritten Jahr Pandemie. Die haben schon immer Personalmangel gehabt. Das ist verschärft durch die Pandemie, jetzt nochmal durch die Personalausfälle. Und nach 3 Jahren hört man von allen Seiten die wahnsinnige Ermüdung dort. Es kann durchaus sein, dass das für die subjektiv spezifisch in den Krankenhäusern noch mal Ärger wird.
Forschende haben verschiedene Szenarien berechnet, wie es im Herbst und Winter mit Corona weitergehen könnte. Drüber gesprochen habe ich mit Physikerin Viola Priesemann, die an den Modellrechnungen beteiligt war und auch Mitglied im Covid-19-ExpertInnenrat der Bundesregierung ist. Danke herzlich fürs Gespräch, Frau Priesemann.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht habt ihr diese hellblauen Kisten schon mal gesehen. Die sind ungefähr so groß wie eine Gefriertruhe, haben links 3 Räder und rechts 3 Räder. Und auf der Seite steht groß Prime drauf. Und mit diesen kleinen Truhen kam ein großes Versprechen, nämlich, dass Amazon schon bald Pakete liefert, mit Hilfe von Robotern. In einem Wohngebiet in der Nähe von Seattle, da sind die schon gefahren. Scout nannte Amazon diese kleinen Lieferroboter. Ja, und jetzt ist was passiert. Amazon kündigt an, dass sie dieses Projekt einstellen. 400 Mitarbeiter hatten daran gearbeitet. 3 Jahre lang hatte Amazon an dem Projekt geforscht und jetzt ist Schluss. Aber warum ist Schluss? Also in Zeiten, in denen recyclingfähige Raketen ins All fliegen, scheitert der weltgrößte Versandhändler an kleinen autonomen Kühlboxen. Unser Reporter Stefan Beuting hat sich heute mal auf die Suche nach einer Antwort begeben.
1994 fing das Jahr an bei Amazon mit Büchern. Danach haben Jeff Bezos und der Konzern so ziemlich alles erreicht, was du als Unternehmen nur erreichen kannst. Nur die Idee, mit Hilfe einer autonom fahrenden Kühlbox namens Scout Pakete auszuliefern, das haben sie nicht umgesetzt gekriegt. Finde ich merkwürdig und damit bin ich nicht allein.
Also ich hätte schon erwartet, dass diese Lieferroboter in beschränkten Gebieten zum Einsatz kommen. Insofern war ich schon überrascht über diese Meldung.
Georg Schildbach ist Professor und forscht an der Uni Lübeck zu autonomen Systemen.
Wir machen sowohl die Entwicklung der Hardware solcher Systeme als auch der Software und insbesondere eben auch der Sicherheitskonzepte für solche Systeme. Und unsere Idee ist dabei, dass wir das Ganze spielerisch im Labor ausprobieren. Wir haben dort kleine Fahrzeuge, kleine Drohnen und kleine Roboter. Die Erkenntnisse, die wir dort sammeln, übertragen wir dann auf größere Systeme, beispielsweise auf Drohnen, die irgendwelche Industrieanlagen inspizieren.
Noch scheint keiner so genau zu wissen, warum Amazon seinen Lieferroboter Scout aufgegeben hat. Auch Schildbach nicht. Es gibt aber Gelegenheit zum Spekulieren. Mögliche Hindernisse für so einen Roboter sieht er in 3 Bereichen.
Also einerseits ist es sicherlich der gesetzliche Rahmen.
Neue Technik trifft hier zum Teil auf alte Gesetzesverordnungen, die dann extra angepasst werden müssen. Beispiel Haftungsfragen. Ein Auto parkt auf dem Gehweg, Scout macht einen Kratzer rein, Wer hat jetzt Schuld? Bevor das kleine Ding fährt, muss das rechtlich geklärt sein. Das dauert. Vielleicht in dem Fall zu lange für ein Unternehmen, das eher schnelle Ergebnisse gewohnt ist.
Das zweite ist die Sicherheit und Verlässlichkeit. Da sich die Roboter in menschlichen Umgebungen bewegen, ist das sicherlich ein ganz kritischer Faktor, den man sicherstellen muss.
Der Roboter sollte dazu Menschen auf jeden Fall erkennen, sie von anderen Gegenständen sicher unterscheiden und wissen, wie er sich in ihrer Gegenwart verhält. Oder auch nicht. Ein herrliches Beispiel dazu aus dem Netz, YouTube, Robot Ultimate Fails Compilation. Zu sehen ist dort ein Kopf einer Schaufensterpuppe, davor ein kleiner schwarzer Roboterarm, der den Kopf anscheinend mit was Süßem füttern soll. Langsam fährt er mit dem Leckerchen zum Kopf und fängt dann plötzlich an, in hoher Taktung auf den Kopf einzuhämmern. Aber auch zu viel Sicherheitsbestreben kann Probleme verursachen, wie Roboter-Experte Rasmus Adler vom Fraunhofer-Institut erklärt.
Wo sie dann immer, wenn sie irgendein Objekt erkennen, denken sie direkt, das ist ein Mensch, und dann bleibt man vorsichtshalber mal stehen.
Was uns zum dritten, möglicherweise entscheidenden Grund führt, warum Amazon das Scout-Projekt eingestellt haben könnte.
Rein aus Performanzgründen und weil die Systeme einfach ihre Aufgabe nicht zuverlässig genug erledigen.
Wie gesagt, es ist eine Vermutung, aber eben genau die, die Georg Schildbach auch äußert.
Die Wirtschaftlichkeit, ne? Also man darf nicht vergessen, dass solche Systeme zu entwickeln einen sehr großen Entwicklungsaufwand bedeuten, auch einen kontinuierlichen Entwicklungsaufwand. Und das andere ist, dass es immer noch einen hohen manuellen Aufwand gibt für das Beladen, Entladen, auch für die Wartung solcher Roboter. Und es auch sicherlich zu Diebstahl- und Sabotageakten kommen kann, wie wir alle kennen, zum Beispiel von den Scootersystemen in den Innenstädten. Und es ist natürlich auch alles Aufwand, der sich dann am Ende dazu addiert.
Häufiges Problem, das berichten Schildbach und Adler, ist hier die Sensorik. Was er in der Umwelt wahrnimmt, hat einen Einfluss darauf, wie gut es beim Roboter läuft. Tiefstehende Sonne etwa ist ein Problem. Ein
weiteres Beispiel ist natürlich dann auch, wenn es dunkel wird und sich die Lichtverhältnisse komplett ändern, dann kann eine Funktion, die vorher einwandfrei funktioniert hat, auf einmal zu massiven Problemen führen.
Im Labor mit Robotern spielen, da geht schon einiges. Wenn sie in Industrieanlagen herumtouren, sind die Grenzen schon enger, aber das funktioniert auch ganz gut. In der freien Wildbahn müssen sie, das habe ich heute gelernt, völlig idiotensicher und streng programmiert sein. Also, das heißt, er soll nur das tun, was ihm auch eingegeben worden ist. Das ist wiederum schlecht, wenn der Roboter auf unerwartete Ereignisse eigenständig reagieren soll. Ein Dilemma. Was aber, und da sind sich die beiden Experten einig, wohl über kurz oder lang schon irgendwie aufgelöst werden wird.
Und insofern bin ich schon durchaus optimistisch, dass sich autonome Systeme auch in diesem Bereich weiterentwickeln werden. Die Frage ist eher nach der Zeitskala.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.